Also machen wir die Augen zu, lauschen dem Dhamma mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren, indem wir beim Atem sind, beim Nasenspitz jede Einatmung ganz bewusst wahrnehmen, mit Gewahrsein, mit Sati. Und ich habe dir ganz zu Beginn mal gesagt, irgendwann mal mache ich dir Feuer unter dem Hintern. Und heute haben wir über Motivation gesprochen. Ich kann dir natürlich da schon Motivationspunkte geben, Anregung geben, Inspiration geben, wie du dich da in Richtung Dhamma aufstellen kannst mit einer guten Motivation. Wir sind alle geboren und alles, was geboren wird, egal in welchem Daseinsbereich, zuunterst in der Hölle, Dämonenreich, Geisterreich, Tierreich, Menschenreich oder dann die himmlischen Bereiche, die direkt oberhalb des Menschenbereichs sind, nennt man Devas. Auf Deutsch würden wir ungefähr so Elfen und Feen sagen. Die sind in einer himmlischen Wiedergeburt, aber haben noch die Anhaftung an diese Erde oder an Menschen, Tiere, die auf dieser Erde leben. Und dann geht's hoch bis zu den höchsten Göttern. Und alle Wesen, die in irgendeinem dieser 31 Daseinsbereiche geboren sind, die wurden geboren, weil sie Gier und Hass in ihrem Herzen haben. Gier und Hass ist der Grund, weshalb wir geboren werden. Und wenn wir Gier und Hass zur Hälfte aus unserem Herzen entfernen, dann werden wir noch einmal geboren, und wenn wir es ganz entfernt haben, werden wir nicht mehr geboren. Das erste ist die zweite Stufe des Erwachens, das zweite ist die dritte Stufe des Erwachens. Und das gilt es zu akzeptieren. Wenn immer wir in uns reinschauen, wir sehen Gier und Hass. Von morgens früh bis abends spät Gier und Hass. Gier in groben Formen und Gier in feinen Formen. Hass in groben Formen und Hass in feinen Formen. Und wenn wir diese Gier und Hass einfach so machen lassen, wenn wir denen die Macht überlassen, über uns, dann führen sie uns in die vier unteren Daseinsbereiche. Und wenn wir die versuchen, mit einem Zügel zu zügeln, dann haben wir die Chance, als Mensch wiedergeboren zu werden. Und dieser Zügel sind die fünf Sila, die fünf ethischen Regeln. Dass wir uns zuerst darin üben und dann das einhalten. Wenn wir es einhalten, dann ist eine Wiedergeburt als Mensch gegeben. Ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Ich übe mich darin, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Ich übe mich darin, kein sexuelles Fehlverhalten an den Tag zu legen. übe mich darin, die rechte Rede zu führen. Und ich übe mich darin, von sinnesverändernden Substanzen Abstand zu nehmen. Und da wir das in einem unserer vergangenen Leben eingehalten haben, also mehr als üben, diese 5 Tugendregeln eingehalten haben, konnten wir in diesem Leben als Mensch wiedergeboren werden. Das ist die Leistung eines vergangenen Ichs, eines Vorgänger-Ichs. Wenn wir das eigentlich so überlegen, dann sollte es nicht lange dauern, dieses Üben, und dann können wir es wieder einhalten. Wir haben es schon mal eingehalten, sonst wären wir jetzt nicht hier als Mensch. Und wenn wir das schon mal eingehalten haben, dann können wir davon ausgehen, dass wir uns in Richtung Wahrheit bewegen. Dass wir im vergangenen Leben Ja gesagt haben zur Wahrheit, zum Dhamma, dass wir uns in diese Wahrheit begeben wollen, dann letztlich mit dem vollkommenen Erwachen. Und da können wir uns die Frage stellen, bin ich jetzt, hier und heute, 22. Juni, 2017, bin ich auf diesem Weg oder bin ich nicht auf diesem Weg? Und wir akzeptieren keine Entschuldigung, die da in Gedanken hochkommt. Und wir müssen uns auch nicht schuldig fühlen. Wir müssen einfach schauen, wie die Dinge wirklich sind. Wie sind die Dinge wirklich jetzt, hier und heute? Kurz nach 19 Uhr. Bin ich gegenüber diesen Vorgängern, Vorgängerleben, bin ich da dankbar? Habe ich Anstand und Respekt mir selber gegenüber, dem derzeitigen Ich und meinen vergangenen Ichs? Oder lasse ich vielleicht momentan die Zügel ein wenig schleifen? Und wenn wir dann steigen, dann können wir sagen, wir sind als Mensch geboren. Und ein Menschenleben besteht aus 4 Phasen. Geburt, Altern, Krankheit und Tod. Und die einzige Todesursache, die es wirklich gibt, ist Geburt. Wir kennen keinen einzigen Menschen, der zwar geboren wurde, aber nicht gestorben ist. Und das ist das, was uns erwartet, der Tod. Und je älter das wir werden, desto wahrscheinlicher wird er uns holen. Das heißt, irgendwie merken wir vielleicht, je älter das wir werden, desto dringender, notwendiger wird es, dass wir uns wieder in diesen Fluss des Dhammas begeben, uns in Richtung Dhamma bewegen. Weil wenn wir so weiterleben wie bis jetzt, müssen wir nur zurückdenken, was haben wir alles Gutes getan und was haben wir alles Schlechtes getan. Oder wir denken zurück, wollen wir wirklich nochmal geboren werden? Als Mensch werden wir geboren und das Erste, was wir erfahren, ist ein ganz komisches Willkommen heißen in diesem Leben, in dem uns die Hebamme oder der Arzt mal einen Klaps auf den Po gibt. Willkommen im Leben. Und dann sind wir komplett hilflos. Wollen wir das sein, komplett hilflos? Über einen Zeitraum von mehreren Jahren, von vielen Jahren sind wir hilflos, weil wir so viele Jahre lernen müssen. Zuerst müssen wir lernen zu atmen. Und dann müssen wir lernen, an Mutters Brust zu saugen. Und wenn wir das mal können, dann trinken wir die Muttermilch und die fließt einfach durch uns durch. Da wird gar nichts verdaut, nichts. Die Muttermilch kommt unten wieder raus, wie sie oben reinging. Weil wir müssen lernen, die Muttermilch zu zersetzen, so dass wir die Nährstoffe aus dieser Muttermilch aufnehmen können. Und dann müssen wir sehen lernen, hören lernen. Irgendwann lernen wir denken, greifen mit unseren unbeweglichen Fingern. Die ganze Motorik der Finger muss gelernt werden. Und so geht das weiter mit Aufsitzen, Aufstehen, Gehen, Rennen, Denken, Lesen lernen. Spielen lernen zuerst, bevor wir in die Schule kommen, gehen wir in den Kindergarten. Und war denn das wirklich alles so schön? Wenn wir oberflächlich hinsehen, natürlich, juhu, Kindergarten, spielen. Aber war das wirklich so schön? All die Streitigkeiten? Mein Vater ist besser als deiner. Oder meine Mutter kocht besser als deine, oder ich bin stärker als du. Dann in die Schule, nochmal 9 Jahre, 1x1 und das große 1x1 und wieder die Buchstaben lernen und Geschichte lernen und Geografie lernen und Chemie und Physik und alle Fächer noch einmal lernen. Wir nehmen ja nichts mit aus vergangenem Leben. Und dann einen Beruf ergreifen oder Studium. Pubertät. Das erste Mal verliebt sein. War so schön. Schmetterlinge im Bauch. Aber wir warten auf den Anruf, der nicht kommt. Das ist nicht so schön, wie wir jetzt uns das gerade darstellen, vorstellen, schön reden. Und dann hat sie vielleicht dann endlich mal Ja gesagt. Und dann haben wir schon wieder Dukkha, weil wir Angst haben, dass sie einen findet, der besser ist als ich. Und so geht das jeden Tag, von morgens früh bis abends spät. Wir wachen auf und haben Dukkha. Entweder ist die Blase voll oder der Darm ist voll oder der Körper stinkt. Das führt mich alles ins Klo, ins Bad, aufs Klo, unter die Dusche, Zähne putzen, rasieren, die Frauen müssen sich schminken. Oder ich habe ein Gefühl der Gier, dann muss ich in die Küche, Eier mit Speck braten oder Kaffee trinken, Tee trinken, O-Saft trinken. Oder ich habe eine Gier nach Information, dann muss ich ins Internet oder Fernsehen. sofort wissen, was in der Nacht geschehen ist. Ist das wirklich so zufriedenstellend, dieses sich selber durchs Leben hetzen, keine Zeit haben? Und es ist extrem. Wir hatten noch nie so viel Freizeit seit Menschengedenken. Was arbeiten wir? 6 oder 7 Stunden oder 8 Stunden pro Tag? Es gibt maximal oder minimal 16 Stunden Freizeit. Und wir haben keine Zeit in diesen 16 Stunden. Wir hetzen uns zu Tode. Oder du bist sogar Rentner, du hast 24 Stunden keine Zeit. Keine Zeit für nichts. Wollen wir das nochmal durchleben? Und dann kommen immer diese Versprechungen, immer diese Versprechungen. Wenn ich dies tue, dann werde ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und wir kontrollieren nie, ob diese Versprechungen auch stimmen. Du bist Deutscher, du hast gedacht, wenn ich nach Thailand übersiedle, dann bin ich zufrieden. Und jetzt mach die Kontrolle. Weil du bist ja schon wieder auf dem nächsten Sprung. Wenn ich nach Nong Khai ziehe, dann bin ich zufrieden. Und da braucht man keine hellseherischen Fähigkeiten. Da muss man einfach in sein eigenes Herz reinschauen. Egal wo auf der Erde du hingehst, dort wirst du nicht zufrieden sein. Wieso sollte es an einem anderen Ort besser sein als jetzt? Wir sind ja die, die unser Dukkha erzeugen. Zweite edle Wahrheit. Dukkha entsteht in unserem Herzen aufgrund der Einstellung unseres Herzens zu den Dingen da draußen und da drin. Und wir denken wirklich, Wiedergeburt ist erstrebenswert. Je älter wir werden, desto mehr basteln wir an unserer nächsten Wiedergeburt. Ja? Man muss nur mal zuhören, sich selber, wenn Kinder oder Enkelkinder kommen und man schwelgt so, als ich so alt war wie du, dann habe ich die ganze Nacht durchgetanzt. Und diese Aussage fußt auf dem Wunsch, ich will wieder die ganze Nacht durchtanzen. Und das führt zur Wiedergeburt als Mensch, der die ganze Nacht durchtanzt. Also wenn wir die Dinge genau anschauen, untersuchen, und das ist wichtig, nicht glauben, was gedacht wird, sondern selber die Fakten anschauen, dann merken wir, es stimmt fast gar nichts in unserem Leben. Weil dieser Körper, den haben wir für 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahre, vielleicht sogar 100 oder 108, so wie Jopi Hetzter. Aber irgendwann ist der letzte Atemzug getan, und der Körper bleibt da. Der zerfällt in seine 4 Elemente und die 4 Elemente gehen zurück zu ihren jeweiligen Kameraden. Luft zu Luft, Feuer zu Feuer, Erde zu Erde und Wasser zu Wasser. Und jetzt schauen wir mal an, was wir den ganzen Tag für diesen Körper tun, den wir hier zurücklassen müssen. Wir schlafen und das ist für den Körper. Und dann stehen wir auf und gehen aufs Klo für den Körper. Duschen für den Körper, Zähne putzen für den Körper, rasieren für den Körper. Ankleiden für den Körper. Gehen wir in die Küche, Kaffee trinken für den Körper. Essen für den Körper. Dann gehen wir zur Arbeit für den Körper. 9 Uhr oder 9.30 Uhr gibt es eine Pause für den Körper. Dann wieder arbeiten für den Körper. Warum für den Körper arbeiten? Weil wir brauchen Geld. Unser Geld brauchen wir nicht für den Geist, sondern für den Körper. Wir müssen den Körper kleiden. Wir müssen ihm eine Wohnung oder ein Haus geben. Wir müssen ihm Essen geben. Wir müssen ihn versichern mit verschiedenen Versicherungen. Lustig ist die Lebensversicherung. Wie wenn die etwas nützen würde. Wir sterben dann ein paar Jahre später, oder was? Wenn wir unser Leben versichern. Und dann ist Mittagspause, essen wir wieder für den Körper, am Nachmittag wird wieder gearbeitet für den Körper. Kommen wir nach Hause, dann machen wir Sport für den Körper, duschen für den Körper, essen für den Körper und dann sind wir müde und gehen schlafen für den Körper. Und was machen wir für den Geist? Da magst du jetzt als Rentner sagen, ja, ich habe natürlich sehr viel mehr Zeit, investiere ich für den Geist, indem ich den ganzen Tag denke. Aber Denken ist Materie, ist nicht Geist. Gedanken kann man messen. Das Chitta kann man nicht messen. Aber Gedanken kann man messen. Deshalb Neurologen und Psychologen und Mediziner, die behaupten steif und fest, dass ich sei im Gehirn, im Kopf, weil da Denken stattfindet. Ich denke, also bin ich, sagt René Descartes. Und obwohl das nicht stimmt, die Wissenschaft kommt aus diesem Dilemma gar nicht heraus. Weil sie dürfen nicht, aus wissenschaftlich-ethischer Sicht, dürfen sie nicht auf frühere Leben verweisen. Sie müssen bei der Geburt beginnen. Schon diejenigen Psychologen, die sagen, da findet schon etwas vorgeburtlich statt, die werden schief angeschaut. Mittlerweile wird es zwar akzeptiert, aber alles, was pränatal ist, das kann man halt nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, so wie das dann später geht, wenn die Geburt erfolgt. Wenn wir etwas für den Geist tun wollen, für das von uns, was weitergeht ins nächste Leben, das, was noch nie geboren wurde und deshalb auch nicht sterben kann. Wenn wir etwas für das tun wollen, dann müssen wir meditieren. Dann müssen wir dieses Chitta schulen. Und das nennt sich Chitta Bhavana. Und es geht über die Meditation hinaus. Das, was wir machen, wenn wir uns hinsetzen oder wenn wir uns auf dem Gehmeditationspfad befinden. Diese Chitta Bhavana ist eine Angelegenheit über 24 Stunden. In jeder Situation unseren Geist in die Ruhe führen. So lange, bis es funktioniert. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Dann tun wir etwas für den Geist, der weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und wenn dein Ziel das vollkommene Erwachen ist, Nibbana, dann ist das ein gutes Ziel, absolut in Ordnung, da muss man nichts daran ändern, aber es ist halt ein Ziel, von hier aus gesehen, irgendwann in der Zukunft. Und wir müssen sehen, wo der Weg zu dieser Zukunft durchführt. Also dieses große Ziel brechen wir herunter. Dann sehen wir, es gibt vier Stufen des Erwachens. Die vierte Stufe ist das vollkommene Erwachen. Und diese Stufe erreichen wir nicht direkt. Also beginnen wir bei der Stufe Nummer 1. Und das ist der Stromeintritt. In der Pali-Sprache heißt das Sotapatti. Und derjenige, der das erreicht hat, nennt man Sotapanna. Stromeintritt. Zweite Stufe nennt man den Sakadagami, den Einmalwiederkehrer. Dritte Stufe nennt man den Nichtmehrwiederkehrer, den Anagami. Die vierte Stufe, das volle Erwachen, den Arahat. Und 10 Fesseln verhindern, dass wir vollkommen erwacht sind. 10 Fesseln. Und die teilen sich auf die 4 Stufen wie folgt auf. Es gibt 5 niedere Fesseln und 5 höhere Fesseln. Der Stromeintritt löst erste Fessel, zweite Fessel und dritte Fessel. Und dann bleiben noch von den niederen 5 die vierte und die fünfte Fessel. Der Sakadagami, der Einmalwiederkehrer, hat von der Fessel 4 und 5 50% eliminiert. Der Anagami hat Fessel 4 und 5 vollkommen eliminiert. Also die ersten 3 Stufen des Erwachens, die handeln von den 5 niederen Fesseln. Fessel 4 und Fessel 5 ist Gier und Hass. Und die kennen wir, die sind verantwortlich für unsere Wiedergeburt. Und deshalb ist es ja so, wenn wir Gier und Hass aus unserem Herzen entfernen, dann sind wir nicht mehr Wiederkehrer, Anagam. Und diese Art von Gier und Hass, die hat mit unserem Körper zu tun, bis zu diesem Anagami untersuchen wir den Körper und unsere Anhaftung an den Körper. Fängt an jetzt, bis wir im Strom drin sind, dann machen wir weiter, bis wir einmal Wiederkehrer sind, dann machen wir weiter, bis wir nicht mehr Wiederkehrer sind. Und erst von der dritten auf die vierte Stufe kümmern wir uns um den Geist. Und das sind dann 5 höhere Fesseln, die lösen wir eine ums andere, bis wir dann letztlich komplett befreien. Und was sind die ersten 3 Fesseln? Die erste Fessel ist der Glaube, ich bin mein Körper. Die zweite Fessel ist der Zweifel an der buddhistischen Lehre, an der Lehre des erhabenen Buddhas. Zweifel an Anicca, Zweifel an Anatta, Zweifel, das Dukkha aufgrund von mir in meinem Herzen entsteht. Zweifel an Kamavipaka, Zweifel an Wiedergeburt, Zweifel an Wiedergeburt in den verschiedenen Daseinsbereichen. Und die dritte Fessel ist je nachdem, in welchem buddhistischen Umfeld du dich bewegst, das Überbewerten von irgendwelchen Zeremonien, Riten oder Regeln, plus das Nicht-Einhalten der fünf Sila. Du siehst jetzt hier bei uns, bei den Waldmönchen, wir haben keine Zeremonien und Riten und weiß ich welche Kerzenverbrennaktionen, die wir hier machen. Da können wir den ersten Teil weglassen und sagen, Einhalten der fünf Ethikregeln. Deshalb ist die Einhaltung so wichtig, das ist eine Fessel. Und in dem Moment, wo dein Entschluss so fest ist, dass du diese fünf Ethikregeln nie wieder brichst, in diesem Moment ist diese eine Fessel gelöst. Und du kannst dich selber nicht betrügen. Dein Herz lässt diese Fessel los, wenn es merkt, das ist ein Entschluss, der ist felsenfest, in Beton gegossen, härter als Kruppstahl. Der Zweifel versuchen wir zuallererst mal einfach zu sagen, ich weiß es nicht. Dann lassen wir das offen, dann setzen wir unser Verständnis, unsere Einstellung gegenüber den Dingen einfach in eine neutrale Position. Wichtig ist, dass wir die Dinge nicht anzweifeln. Falsch wäre, einfach die zu übernehmen. Der Buddha hat gesagt, also wird es schon stimmen. Sondern wir sagen einfach, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und im Zuge unserer Untersuchung wird dann langsam aber sicher Klarheit entstehen. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Punkt, Zweifel, den kann ich nicht neutralisieren, weil ich einfach so stur an dieser falschen Ansicht anhange. Und da muss ich mich dann selber davon überzeugen. Da muss ich in die Dinge hineingehen. Und da gehe ich halt Schritt für Schritt hinein. Ich kann jetzt da nicht ein allgemein gültiges Vorgehen geben. Manchmal genügt es, da wirklich in die Tiefe reinzugehen im Sinne von Reflexion. Und manchmal müssen wir halt in der Meditation in die Tiefe gehen, in die Ruhe gehen, wo wir Möglichkeiten haben. Wenn du beispielsweise zweifelst, dass es eine Hölle gibt, dann kannst du mal deine Angst anschauen vor der Hölle und dich einfach fragen, wie kann es sein, wie entsteht diese Angst vor etwas, was nicht existiert? Du bist vielleicht felsenfest davon überzeugt, es gibt keine Hölle. Aber wieso hast du denn Angst vor etwas, was nicht existiert? Und dann kommt Interesse hoch. Und diesem Interesse, das ist unser Motor. Da kann doch etwas nicht stimmen, dass ich vor etwas Angst habe, was es gar nicht gibt. Und sofort sind wir interessiert. Was ist da los? Was stimmt jetzt und was stimmt nicht? Und da kann man sich erkundigen. Wie kann ich das überprüfen, dass ich wirklich weiß, ob es Hölle gibt oder nicht? Das als eines der Beispiele. Und dann braucht man halt schon jemanden, der Erfahrung hat. Und dann zu erklären, wie man das überprüft, das steht in keinem Buch drin. Da braucht man jemanden, der das selber schon überprüft hat, der uns den Weg dahin weist. Und wenn wir mal in der Hölle waren, in unserer Meditation, dann ist die Sache klar. Dann ist der Zweifel weg. Und dann bleibt die erste Fessel. Und das ist die Fessel, die uns am meisten beschäftigt. Da brauchen wir am meisten Zeit. Weil nicht nur in diesem Leben, sondern in allen vorgängigen Leben hatten wir immer einen Körper und diese Idee, ich bin mein Körper, die ist, weiß ich wie stark, 100 Millionen Mal stärker als Kruppstahl. Wir haben jetzt einen Zahnstocher und ein Wattebäuschen und müssen diesen Kruppstahl auf die Seite bringen irgendwie. Und da beginnen wir, sobald wir so plus minus 10 Minuten, eher 15 Minuten, beim Meditationsobjekt bleiben können, ohne dass wir gestört werden durch Gedanken, durch Erinnerungen, durch Gefühle. Wenn wir dabei bleiben können, dann beginnen wir mit der Vipassana, Einsichtsmeditation. Beginnen wir zu untersuchen. Wir schauen den ganzen Körper an, Stück für Stück. Was ist das genau? Beginnen tun wir außen bei den fünf äußeren Körperteilen. Kopfhaar, Körperhaar, Zähne, Nägel und Haut. Was ist das? Und wenn wir untersuchen und uns fragen, was ist das, dann schauen wir auch hin im Zuge unserer Ermittlung, wir sind wie ein Detektiv. Im Zuge unserer Ermittlung schauen wir hin, ist es Nitya oder ist es Anicca? Ist es Atta oder ist es Anatta? Und wenn wir mit dem Körper etwas untersuchen, schauen wir auch immer wieder hin. Ist es Subha oder ist es Asubha? Nitya, beständig, fix, unveränderlich. Ist unser Körper unveränderlich? Oder ist er entstanden? Dann wird er auch vergehen. Und auf dem Weg zwischen Entstehen und Vergehen wird es sich dauernd verändern. Und das können wir nicht durchdenken. Durchdenken können wir schon sagen, ja okay, ich sehe nicht mehr so aus wie als Baby. Dieser Körper verändert sich. Und ich weiß auch, dass ich geboren bin und sterben werde. Sondern wir müssen jeden Körperteil untersuchen, ob da nicht irgendwo etwas ist, was beständig ist. Weil dieser Irrglaube ist so stark, und wenn wir die äußeren Teile mal angeschaut haben, beginnen wir den Körper zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen und zerlegen und wieder zusammensetzen. Ich habe das schon einmal angedeutet. Zuerst machen wir es mal grob und später immer fein. Und wenn das gut klappt, dann beginnen wir nicht nur einfach zu zerlegen, sondern wir beginnen den Körper zu zerschneiden. Sei das mit einem Schwert, dass wir da die Hand abhacken Wir können auch eine Säge nehmen. Wenn wir faul sind, nehmen wir eine Motorsäge oder eine Elektrosäge. Und wenn wir nicht faul sind, nehmen wir eine Säge, die wir von Hand bedienen. Und das machen wir so lange, bis wir das Gefühl wahrnehmen des Sägens, bis auch die Schmerzen des Sägens entstehen. Das muss sehr, 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 sehr konkret sein. Also wenn diese Hand abgesägt ist und wir legen sie vor uns auf den Boden, dann muss die Hand da vorne auf dem Boden schmerzen. Und dann merken wir doch, ich bin nicht diese Hand und ich bin nicht diese Schmerzen. Das ist einfach eine Hand und das sind einfach Schmerzen. Und die ganze Aktion unterstützt natürlich, wenn wir in die angrenzende Sammlung kommen, das Upacara Samadhi, wo sich unser Geist beginnt, aus dem Körper zurückzuziehen. Und wenn der Geist komplett aus dem Körper draußen ist, immer noch im Stadium von Upacara Samadhi, dann merken wir, ah, ich habe irgendwie verstanden, ich bin nicht mein Körper, aber sofort wird das Nächste. Und der Körper ist so wie ein Ertrinkender. Sofort wird der nächste Rettungsring ergriffen. Wenn ich nicht mein Körper bin, dann bin ich dann wenigstens mein Geist. Und das lassen wir zu, weil das ist dann die Arbeit des Anagami, dem Geist klar zu machen, dass er nicht der Geist ist. Wir müssen unserem Geist klar machen, ich bin nicht mein Körper und dieser Körper ist nichts schön. Es ist überhaupt nichts Schönes an diesem Körper. Und deshalb beginnen wir mit den 5 äußeren Körperteilen. Haar, Kopfhaar, Körperhaar, Zähne, Nägel, Haut. Weil das sind die Dinge, in die wir uns verlieben. Natürlich sagen die Menschen, ich liebe nicht das Aussehen, ich liebe die inneren Werte, aber das ist gelogen, das ist eine Täuschung. Ja? Nimmst du deine Freundin mal vor dein geistiges Auge und dann ziehst du ihr die Haut ab und dann zwingst du dich jetzt diesen Körper ohne Haut, wo man Fleisch, Muskeln sieht, Sehnen sieht man, vor allem Blut, der ganze Talg, das Fett, das eklige Fett. Wow. Zwingst du dich, diesen Körper zu umarmen? Und du zwingst dich, diese hautlosen Lippen zu küssen? Und dann siehst du nichts von inneren Werten. Ich liebe die inneren Werte. Wir lieben nur diese 5 äußeren Körperteile. Und in der Regel sticht eines hervor. Kopfhaar, Körperhaar, Zähne, Nägel, Haut. Eines von denen kann hervorstechen. Und im Moment ist es eher so, dass die Männer die Idee haben, eine Frau sollte keine Körperhaare haben. Nur Kopfhaare. Dafür die umso schöner und länger und gewellter und weiß ich wie. Gefärbter. Und vielleicht hast du gesehen, am Morgen, bevor wir essen, konzentrieren wir uns, starren in die Almosenschale hinein. Das ist immer ein Zeitpunkt zur Reflexion. Warum esse ich? Und dann später irgendwann mal, dann kannst du eigene Reflexionen machen, die nicht durch den erhabenen Buddha vorgegeben sind. Wenn du merkst, ich sollte wieder mal meine Dankbarkeit ein wenig veredeln, kannst dir ja Gedanken machen, wie viele Stunden die Laien da in der Küche verbringen, um für uns, die wir im Kloster leben, das Essen zu bereiten. Wie gebefreudig, dass sie sind, jeden Tag genug Essen zu geben, damit alle genug Essen haben. Und dann später, dann schaust du mal an, was das Essen überhaupt ist. Das sind ja letztlich dann vier Elemente. Egal, ob das Reis ist, oder Gemüse, oder Fleisch, oder Obst, oder die Süßspeise. Alles besteht aus dem Feuerelement, dem Luftelement, dem Wasserelement und dem Erdelement. Es ist nichts anderes da. Ob du einen stinkenden Fisch in deiner Schale hast oder einen leckeren Fisch, spielt gar keine Rolle. Es sind in beiden Fällen vier Elemente. Und 24 Stunden später, wenn du auf dem Klo sitzt, dann kommen aus diesem Körper vier Elemente heraus. Das ist dann ultimativ die Wahrheit. Wir stecken oben Erde, Feuer, Wasser, Luft hinein und unten kommt Erde, Feuer, Wasser, Luft hinaus. Dem einen sagen wir Essen, Nahrung, und wir lieben es in der Regel. Wir gieren danach. Und unten kommt Scheiße heraus und wir ekeln uns davor, wir hassen. Die einen vier Elemente lieben wir und die anderen vier Elemente, die hassen wir. Aber es sind die gleichen Elemente. Und essen tun wir nur, weil diesem Fleischkörper die verschiedenen Elemente fehlen. Wir füllen Elemente auf. Das ist der Zweck des Essens. Aber das ist dann wirklich sehr, sehr weit fortgeschrittenes Stadium. Begnüge ich dich damit, zu reflektieren, warum du isst, dass dein Auto namens Körper Treibstoff braucht. Und wie du mit dem Auto an die Tankstelle fährst, Benzin oder Diesel oder Strom tankst oder Gas, fährst du jetzt mit diesem Körper in die Sala und tankst Treibstoff. Und das Samadhi brauchen wir, das ist notwendig. Erstens, weil ein aufgeregter Geist, der dauernd abschweift, der kann solche Untersuchungen nicht machen. Wir müssen bei den Dingen dabei bleiben können. Zweitens ist ein unruhiger Geist nicht kräftig genug, nicht schnell genug und nicht scharf genug, um diese Körperuntersuchung durchzuführen. Und drittens, wenn wir diese drei Fesseln gelöst haben, dann brauchen wir den Samadhi-Zustand, weil wenn wir da hier herauskommen, wieder in die Illusion zurückkommen, dann kracht's im Gebälk. Und wenn es im Gebälk kracht, dann geht etwas kaputt, was nie wieder geflickt werden kann. Dann sind wir in den Strom eingetreten. Und das kann man nicht rückgängig machen, dieser Stromeintritt. Die erste Stufe der Heiligkeit wurde erreicht Und es kracht wirklich in der einen oder anderen Form. Vielleicht ist das eine Assoziation dann zu einem Knochenbruch oder zu einem Ast, welches man früher gebrochen hat, über dem Knie gebrochen hat, um Feuerholz zu machen. So in der Form kracht das. Und wenn ich einen Ast breche, dann kann ich den nicht wieder zusammensetzen, der wächst nicht zusammen. Und dann weiß ich, ich kann nicht mehr in den vier unteren Daseinsbereichen wiedergeboren werden. Weil ich fortan kein Kamma mehr tue, welches mich darunter führt. Es geht einfach nicht. Man kann keinem Lebewesen Leid zufügen. Das kommt man gar nicht auf die Idee. Man kommt gar nicht auf die Idee zu stehlen. Man kommt gar nicht auf die Idee, sexuelles Fehlverhalten an den Tag zu legen. Man kommt gar nicht auf die Idee, viel zu sprechen, laut zu sprechen, verletzende Worte zu sagen. Und da vielleicht eine Klammerbemerkung zu verletzende Worte. Die Absicht des Wortes, welches verletzt, ist das, was entscheidet und nicht der, der das Wort hört. Wenn die gute Absicht zum Wort Neger führt, dann ist das Wort Neger absolut okay. Wenn die schlechte Absicht zum Wort Neger führt, dann ist das Wort Neger absolut nicht okay. Und zwei das Gleiche tun, dann ist es nicht dasselbe. Und ich komme nicht mehr auf die Idee, meinen Geist zu zerstören, indem ich Alkohol trinke, indem ich Drogen zu mir nehme oder indem ich Psychopharmaka schlucke. Und der erhabene Buddha sagt, wer in den Strom eintritt, der hat maximal noch 7 Menschenleben. Maximal. Man kann dann sich entscheiden, jetzt höre ich auf für dieses Leben und mache im nächsten oder übernächsten Leben weiter. 1000 sind da durchaus gestattet, weil der Kontakt zum Dhamma, der bleibt bestehen. Der geht nie wieder kaputt. Aber morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Es könnte dann sein, dass kurz vor dem 7. Leben der Dhamma verschwindet und dass man dann eine längere Zeit halt noch irgendwo in einem höheren Daseinsbereich, in einem himmlischen Daseinsbereich warten muss, bis ein nächster Buddha die Lehre freilegt und die Lehre darlegt. Aber das sind alles Dinge, die können wir dann wirklich ganz mit ruhigem Herzen angehen, weil wir wissen, es kann nichts mehr schief gehen. Und dann ist auch das Vertrauen, weil der Zweifel ist dann komplett weg. Kein Zweifel mehr an der Lehre. Dann ist das Vertrauen auch riesengroß. Und wenn alle diese Dinge gegeben sind, dann ist auch grobes Dukkha weg. Einfach weg. Aber es ist noch genug Dukkha da, dass wir das als Motivation nehmen, weiterzumachen. Und du wolltest ja Motivation haben. Motivation haben. Und Ein deutscher Mönch, der schon seit über 20 Jahren hier in Thailand lebt, hat das Bild kreiert, dass da ein Dackel ist und dem Dackel bindet man vor die Schnauze eine Wurst und hinten an den Schwanz bindet man leere Blechdosen. Und was tut der Dackel? Er bewegt sich auf die Wurst zu, er will ja die Wurst fressen. Und durch die Bewegung auf die Wurst zu, fängt es hinten an zu scheppern. Ich will die Wurst, das ist Gier. Und ich will das Scheppern nicht, das ist Hass. Und das ist eine sehr starke Antriebsfeder. Ich will nicht. Und das nehmen wir mit der jetzt gerade vorhandenen Weisheit, nehmen wir dieses Prinzip auf und sagen doch, hey, ich bin der Dackel, die Wurst ist dieses wunderschöne Glück, welches ich ersehne. Und dieses Glück finde ich in der Ruhemeditation. Diese tiefe Sehnsucht, endlich diese zwei Teile zu einem Ganzen zusammenzufügen und unendlich glücklich zu sein. Diese Sehnsucht nehme ich als Wurst. Und der Sehnsucht oder diesem Glück renne ich hinterher. Und hinten am Schwanz, da binde ich einfach mein jetziges Leben an. Ich schaue mein jetziges Leben im Detail an, so weit wie ich mich zurückerinnern kann. Und dann kommen wir zum Schluss, dass wir nicht mehr geboren werden wollen. Weil das gar nicht so schön ist, dieses Leben. Oft haben wir, an einem Tag hören wir einen einzigen Witz, das geht 2 Minuten oder 5 Minuten, lachen wir, dann sind wir den ganzen Tag glücklich. Wegen einem Witz, der 5 Minuten dauert. 23 Stunden, 55 Minuten Dukkha und 5 Minuten Sukha, Glück. Das ist unser Leben. Oder lass es 1 Stunde Glück und 23 Stunden Dukkha sein. Und das nennen wir, ich will wiedergeboren werden. Und wir hetzen uns durch dieses Leben, jetzt will ich nach Thailand, dann sind wir in Thailand, dann wollen wir nach Australien, dann sind wir in Australien, wollen wir nach Amerika, dann sind wir in Amerika, wollen wir nach China, gehen wir nach China, wollen wir nach Japan. Sind wir in Japan, wollen wir zurück nach Deutschland oder ich will zurück in die Schweiz, weil Käsefondue und du Currywurst. Und dann bist du da und isst deine Currywurst und sagst, aber chinesisches Essen ist gesünder und thailändisches Essen ist schmeckt mir besser Wir rennen dauernd dem Glück hinterher und wir merken nicht, dass wir es nie erreichen. Selbst wenn wir die Currywurst, die wir begehren, erreichen, sind wir nicht glücklich. Also ich habe verschiedene Dinge angesprochen. Nimm das mit, vielleicht musst du es dann in 2, 3 Wochen, wenn ich es hochgeladen habe, online nochmal anhören. Und achte dich mal, in welchem meiner Dinge am meisten Energie drin ist. Ich habe über viele Dinge gesprochen. Eines wird eine Duracell-Batterie sein und die anderen Batterien werden halb leer sein. Dann nimm die Duracell-Batterie und setz sie bei dir ein und du wirst, so wie der Duracell-Hase, ganz lange trommeln oder eben im Dhamma-Sinne, du wirst meditieren.